Dieser Podcast wird präsentiert von
Krieghoff,
Okasandu Jagdsafaris,
Familie Scheiring,
Autohaus Becker Thiemann,
Will und Apel.
Also es fehlt denen so ein bisschen an Technik. Er hat halt seine Pumpgun und die verlassen sich darauf, dass sie Fußabdrücke finden, die sie zurückverfolgen können zu Wilderer-Camps. Und wenn sie Glück haben, finden sie die halt rechtzeitig. Ansonsten, wie du eben gerade schon gesagt hast, Tiere, die dann eben schon verendet sind in Schlingen. Es wird sehr viel mit Hunden gejagt. Und ja, sie haben ein Flugzeug, glaube ich, was sie kreisen lassen können. Aber diese riesigen Landflächen, das ist natürlich auch Glückssache, ob du da jetzt was findest oder nicht. Und die Aktivitäten aufzudecken alleine, das ist schon wirklich schwierig für die. Weil alles, was natürlich, die Überfälle passieren eher nachts. Und da richtig zu reagieren, es überhaupt rechtzeitig zu erkennen, das ist da zum Beispiel ein großes Thema.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist extra aus Berlin angereist, die liebe Anna, bei Instagram auch vertreten unter Her Hunting Life. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Es war ja bei uns auch so ein bisschen spontan. Du hattest auch dich dazu bereit erklärt, praktisch, ich glaube, wann habe ich dir geschrieben? Ich glaube am Freitag, ob du Montag kommen möchtest. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank dafür. Und ich bin auf dich ja so ein bisschen aufmerksam geworden, weil du ja auch in Namibia unterwegs warst und davon ganz viele strahlende Bilder, wo du ganz, ganz doll lächelst drin war. Und da hatte ich dich, glaube ich, gefragt, auf welcher Farm du warst. Und ich denke, da könnten wir heute auch mal ein bisschen drüber reden. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer du so bist, was du so machst und wie du zum Jagen gekommen bist.
Auf jeden Fall, sehr gerne. Also ich bin Anna, habe jetzt ungefähr seit 2 Jahren meinen Jagdschein. Im Januar beschreite ich mein 3. Jungjägerjahr. Und das Interessante ist eben, dass ich ungefähr 1 Jahr, glaube ich, bevor ich den Jagdschein in Deutschland gemacht habe, schon in Namibia war und dort meine erste Jagderfahrung gesammelt habe. Das kann ich auch gleich nochmal erzählen. Und bin eigentlich über meinen Partner zur Jagd gekommen. Der hat, glaube ich, so über 10 Jahre seinen Jagdschein. Genau, und der hat mich dann ziemlich schnell mitgenommen. Waren viel Schießen schon vorm Jagdschein oder währenddessen. Und ja, dann ging das eigentlich alles ziemlich zügig. Und hatte dann glücklicherweise auch die Möglichkeit, bei vielen Freunden in verschiedenen Revieren schon mitzulaufen, mitzujagen. Einfach die Natur, die Tiere kennenzulernen.
Wo hast du den Jagdschein gemacht?
In Niedersachsen bei Roman von Fürstenberg.
Ah, okay, also an der Jagdschule.
Genau, genau.
Wie findest du da die Jagdausbildung und auch, die Jagdausbildung in so einem Kompaktkurs zu machen? Wie war das für dich?
Für mich persönlich war es super, weil du die Möglichkeit hast, online, wie so ein Online-Studium, das Ganze anzuschauen. Du hast die Möglichkeit, online dir die Art Vorlesungen anzugucken, dich schon mal aufs Thema einzustellen. Daneben hast du die Möglichkeit, mit der App zu lernen. Oder ich habe daneben mit der App gelernt, habe die ganzen Prüfungsfragen immer wiederholt. Habe mir die Videos alle schon angeguckt, auch zur Waffenhandhabung, ist ja ein ganz großes Thema in der Prüfung. Ja. Und da bist du eigentlich zeitlich relativ flexibel und kannst ja die Zeit nehmen, die du auch brauchst. Das fand ich super, gerade neben dem Job. Und dann bin ich, glaube ich, für 9 Tage ungefähr, war das inklusive 3er Prüfungstage, nochmal zu ihm gefahren. Aufs Gut Basthorst und da war dann eben nochmal die ganze Zusammenfassung und nochmal alles intensiv besprechen, durcharbeiten, Schießtraining, ja. Und dann im Anschluss dieser Zeit haben wir da die Prüfung gemacht.
Was ist da in der Schießprüfung? Muss man da, wird da Tontaube geschossen oder Hase?
Tontaube.
Okay, also Skeet dann sogar, oder?
Ja. Okay. Genau, aber ich glaube, das variiert ein bisschen von Jagdschule zu Jagdschule. Und dann hatten wir 50 Meter den Überläuferkeiler und den Bock auf 100 Meter angestrichen.
Ja, okay.
Ja.
Und hat alles gut geklappt?
Alles beim ersten Durchlauf geklappt, ja.
Ja, cool. Welches Fach fandest du da am spannendsten?
Am meisten Spaß macht mir tatsächlich das Tontaubenschießen.
Okay.
Die größte Herausforderung war der laufende Keiler. Einfach, weil man nicht so besonders geübt ist und es noch nicht so oft gemacht hat, die Technik. Und dann macht man halt viel über Kraft. Und dann ist es schon schwierig, die Disziplin gut durchzuhalten und dann eben auch wirklich abzuliefern. Aber hat funktioniert und ja, jetzt ist der Jagdschein da.
Ja, cool. Du hast eben gesagt, du warst vorher schon mal in Namibia unterwegs und hast auch vorher viel geschossen. Ich glaube, dass, also geschossen, nicht gejagt. Das, ich finde das, glaube ich, ganz gut auch, weil die meisten natürlich dann noch, wenn man das sieht in der Jagdschule, ich hab den Jagdschein vor 10 Jahren gemacht in Gut Grambo, und bei uns waren dann auch die ersten oder die Leute, die dann das erste Mal eine Waffe überhaupt in der Hand gehabt haben. Und das fand ich ganz interessant, weil der Respekt auch einfach so war, so als wäre das irgendwie ein Hexenwerkzeug und man sollte es nicht anfassen und dieses oder jenes und man weiß auch nicht, wie man damit umzugehen hat. Und ich glaube, das legt sich, wenn man schon mal ein paar Mal vorher eine Waffe in der Hand gehabt hat und auch damit geschossen hat.
Absolut. Zumindest was schon mal die Genauigkeit angeht, was die Routine damit angeht. Was wir tatsächlich vorher nicht trainiert haben, war die Waffenhandhabung, weil das ja wirklich sehr vorgegeben ist von den Prüfungsleitlinien oder von den Prüfungen, wie das zu sein hat und dass man da gar nicht erst in so ein falsches Muster kommt. Da haben wir sehr aufgepasst, dass ich da nicht mir irgendwas Falsches aneigne, so vom Gucken oder so. Und dann waren wir aber viel 100 Meter, glaube ich, hauptsächlich schon ganz viel auf 100 Meter geschossen mit verschiedenen Waffen, eben die Möglichkeit. Und das ist natürlich eine super Vorbereitung, als wenn du dann da in der Praxis bist, das erste Mal diese eine Woche hast und dann das erste Mal die Waffe in der Hand hast und irgendwie alles gleichzeitig tun musst. Also das ist schon viel, finde ich, weil man vorher gar keinen Kontakt dazu hatte.
Ja, das stimmt. Nochmal auf das Thema Namibia davor. Erzähl mal ein bisschen was darüber, wo ihr unterwegs wart. Und du hast gesagt, du hast auch deine ersten jagdlichen Erfahrungen dabei gemacht.
Genau, das war ganz aufregend. Eigentlich war geplant, einen Roadtrip zu machen. Darüber haben wir, also es ging vorrangig gar nicht darum zu jagen, sondern es ging eher darum, das Land und die Leute kennenzulernen. Also ganz klassisch den Pickup gemietet und sind dann einfach kreuz und quer durchs Land. Und in Namibia ist es ja so, du kannst irgendwo in der nächsten Lodge anrufen, wenn du ungefähr weißt, wo du hin willst. Und meistens ist irgendwo ein Standplatz frei und dann stellst du dein Pickup dahin. Und so haben wir eigentlich das, ich würde sagen, das mittlere Drittel Namibias ziemlich gut kennengelernt. Hatten 3 Wochen Zeit knapp und hatten damals aber schon Kontakt mit einem Outfitter, der uns kurzfristig umdisponiert hat und mit uns auf eine andere Farm gefahren ist, als wir eigentlich geplant hatten. Und so sind wir dann zu einer sehr familiären namibianischen Farm gekommen, die das überhaupt jetzt nicht konventionell in dem Rahmen, so wie wir es vielleicht kennen, von Social Media betreiben, sondern die leben hauptsächlich von der Viehwirtschaft. Die haben Rinder und Schafe und haben ganz normales Farmlife. Und die haben so, ich denke, 2000 Hektar etwa, 2500. Und eben aber auch Game, was bejagbar ist. Und ja, so sind wir dann zufällig so ein bisschen da reingerutscht und haben dann mit unserem Camper dort auf der Farm gewohnt und sind dann auf Ansitze gefahren, sind aber auch Pirschen gefahren. Und eines Tages sind wir eigentlich nur eine Revierrunde, also wir haben die Zäune gecheckt, diese unendlich vielen Kilometer von Farmzäunen haben wir gecheckt. Und da ist uns ein Warzenschweinkeil am Wasserloch aufgefallen, der laufkrank war. Und der ist so zwischen den Rindern rumgelaufen, haben ihn dann immer mal wieder verloren, dann haben wir ihn wieder gesehen. Und in Namibia ist es ja meistens so, dass du eine Waffe mit dem Auto hast, auch auf der Farm, weil du weißt nie, wie die Situation sein wird oder ob irgendwas passiert. Und dann war ziemlich schnell klar, dass wir den eben erlösen müssen und haben uns dann aufgeteilt. Und dann ist mein Freund mit einem Jagdführer oder einem Farmarbeiter den einen Weg. Wir haben halt versucht, den so ein bisschen zu umschlagen. Und ich bin mit dem Sohn der Farm einen anderen Weg gelaufen. Und wir haben ein bisschen geredet und so weiter und haben geschaut und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir den jetzt so gleich nochmal vorhaben werden. Und dann kam der wirklich aus den Dornbüschen links rausgelaufen über den Weg. Und dann hat der Farmjunge mir im Prinzip die Waffe in die Hand gedrückt. Also wir haben ihn anwechselnd sehen. So viel Zeit hatten wir dann schon. So schnell ging es dann nicht. Und dann sagte er, wo ich anhalten soll, habe ich dann auch gemacht und zum Glück hat dann auch alles super geklappt mit einem Blattschuss. Lag der dann, ich glaube, der hatte 30 Meter Fluchtstrecke, wenn überhaupt, haben wir ihn im Busch gefunden. Und ja, das war eigentlich so ganz unverhofft, komplett ungeplant, mein erstes Jagderlebnis.
Wie fühlt man sich da, wenn du das erste Mal so ein Tier dann tatsächlich im Zielfernrohr drin hast, im Absehen?
Gar nicht drüber nachgedacht. Also es war ja so, also es war ja klar, dass es der sein musste und dass das Tier krank ist und dass es erlöst werden muss. Von daher fiel die Entscheidung weg, ist es das richtige Stück? Und es war einfach schon viel. Das Adrenalin kam danach eigentlich erst. Weil erstmal ist es so, ich habe nur das getan, was mir gesagt wurde sozusagen. Das hat auch alles perfekt geklappt. Und waren wir alle sehr froh. Und hinterher war es dann doch sehr, sehr beeindruckend und ja, wirklich ungeplant.
Ich kann mir das vorstellen, aber das ist halt auch eine coole Situation, ne? Oder sag jetzt mal für den Kyler jetzt nicht weil er halt laufkrank war, aber es ist ja manchmal auch einfach so, dass die Jagderlebnisse, die man nicht plant, und wenn das so kommt, dass das auch die besten sind und an die man sich dann auch sein Leben lang so dran erinnern kann. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Situation da, wenn man dann so ein Tier erlösen kann, dass das halt auch was ganz Besonderes ist.
Absolut, absolut. Und man denkt in der Situation, oder ich zumindest, deutlich weniger drüber nach, was ich da gerade tue, weil das irgendwie eher eine Notsituation ist, als ich sitz auf Ansitz und die Zeit vergeht und es kommt ein Stück Rehwild und ich habe viel zu viel Zeit, es ist das richtige Stück. Wie weit ist der jetzt weg? Passt das wirklich alles? Da denke ich viel mehr drüber nach, und in dem Moment war das so einfach passiert und es war zum Glück alles gut, wie es sein soll.
Ja, cool. War in der Reise noch ein anderes Erlebnis oder ist es dabei dann geblieben?
Ja, nein, ein weiteres Erlebnis hatten wir noch, oder ich persönlich, einen Diker, einen sehr, sehr alten, mit einem abgebrochenen Horn und also eine sehr besondere Trophäe, und den habe ich mir auch als Shoulder Mount aufsetzen lassen. Und ja, mein Partner hat auch noch, ich glaube, drei Tiere erlegen können. Genau, und dann haben wir unseren Weg, glaube ich, fortgesetzt, noch so ein bisschen auf der Farm geholfen, aber es war einfach so, wir sind einfach sofort eingetaucht ins Land und es war einfach, weil es auch keine gebuchte und keine geplante Jagdreise in dem Sinn war, und ich glaube, das macht es so besonders.
Aber ich kann das auch nachvollziehen, weißt du, wenn man dann ankommt und du hast dann so die Leute auch, mit denen du dann vor Ort klarkommst, und man ist dann so ein Teil auch von dem Alltag bei denen, das ist irgendwie so ein ganz anderes Gefühl, und das ist auch irgendwie so krass. Ich glaube, das ist was wir uns in Deutschland auch gar nicht vorstellen können, oder für diejenigen, die so eine Reise noch nie gemacht haben. Die haben ja, die Namibianer haben ja überhaupt gar kein Zeitgefühl, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Also da gibt es überhaupt gar nicht irgendwie, ich sag mal jetzt mal 7 Uhr oder wir gehen 3 Stunden raus oder was weiß ich was, sondern es wird halt hell und es wird abends früh dunkel, und in der Mittagssonne ist es dann irgendwann zu heiß, da kannst du dann nicht mehr raus, aber ich glaube, sagen wir bis 12, 1 Uhr, je nachdem welche Jahreszeit, bist dann auf jeden Fall von morgens Sonnenaufgang bis dann zu heiß wird, auch eigentlich unterwegs. Und da sind dann halt so viele Sachen dann dabei. Und du hast gerade sagst, Zaunchecken oder dann auch einem laufkranken Keiler dann versuchen, auf die Schliche zu kommen, oder auch zu gucken, ob irgendwo ein krankes Rind ist. Das sind ja all solche Sachen, die da bei denen komplett der Tagesablauf ist, und die vergessen halt auch gerne einfach so die Zeit. Und ich glaube auch, dass die gar nicht so in dieser Hektik, die wir, du kommst jetzt aus Berlin, ich glaube, das ist noch schlimmer als Hannover, wo wir mit groß werden, das gibt's bei denen so gar nicht. Die haben natürlich andere Probleme, aber dieses Gefühl von Raum und Zeit da, das ist irgendwie so, weiß nicht, ich finde, am ersten Tag, wo ich damals das erste Mal da war, hat man sich direkt wohlgefühlt. Das war so einfach anders irgendwie und auch einfach so besonders.
Stimme ich absolut zu. Es entschleunigt wahnsinnig. Berlin ist so schnelllebig, ja. Und wenn du da bist, genau wie du schon sagst, der Tag geht los, du arbeitest, doch weil die Farmarbeit natürlich, also irgendwie so um 7, 8 geht's los, aber es geht dann auch immer bis, ich weiß nicht, ich glaube 13 Uhr, bis 15 Uhr ist dann erstmal Siesta. Ja. Also ich habe, glaube ich, noch nie so viel in meinem Leben geschlafen wie dort, weil man geht auch früh ins Bett, man steht früh auf, man hat die Zeit zwischendurch und man ist immer aktiv, man ist immer unterwegs, aber es ist so erholsam und so entschleunigend. Ja, stimme ich dir absolut zu.
Ja, nein, es ist, da gibt's auch, selbst wenn, also wenn ich da jetzt hinfahre, ich war jetzt weiß ich nicht wie oft da und gehe dann bei Alex raus, dann ist dann auch, ja komm, lass mal rumfahren und einfach mal gucken, was es so gibt. Da ist ja gar nicht dann, dass man sagt, okay, wir machen heute das und das, sondern selbst beim Fahren ergibt sich einfach immer irgendwas, was da so ist, ja.
Und dann ist da irgendeine Kuh abgehauen und dann sind wir da hinterher mit Lasse und wollten die da wieder einfangen und es ist
ja.
Und dann bist du gleich weit draußen und hast die ganzen Arbeiter dabei und dann ist die Kuh weg und dann kriegst du sie irgendwann mit dem Lasso und dann vier Mann, vier Ecken wird hinten auf die Ladefläche gelegt, die Kuh wird wieder zurück zu ihrer Herde gebracht und also es ist auch einfach so viel unkomplizierter wie hier in Deutschland. Es ist so, ja.
Oder du hast irgendwelche Affen am Bohrloch, die die Solaranlage gerade kaputt gemacht haben. Das ist auch immer ein Highlight bei Alex Rokel auf der Farm, wo du dann da hinkommst und du so denkst, boah, nee, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass die da nicht mehr hinkommen und all solche Sachen, weil es immer was Neues. Du hast ja dann danach deinen Jagdschein dann gemacht, ne, nach der Reise, auch weil du die Reise so gut fandest und dann gedacht hast, das will ich öfters machen oder war das vorher schon angedacht?
Nee, mit dem Jagdschein habe ich tatsächlich schon ziemlich lange geliebäugelt, hatte dann irgendwie andere Prioritäten und ja, wie gesagt, über den Partner kam es dann, weil er eben den Jagdschein hatte und dann war es ganz klar, weil dann war der Kontakt dazu ja auch wirklich da und dann dachte ich, ja komm, dann mache ich das jetzt und ja, Vorbereitung hat dadurch natürlich auch super geklappt. Genau, und dann sind wir dorthin und wir waren jetzt Anfang diesen Jahres nochmal in Afrika, also nochmal in Namibia und als wir das erste Mal da waren, war es Trockenzeit und jetzt dieses Mal war es Regenzeit. Das ist schon ein großer Unterschied und da habe ich auch noch mal viel über das Land gelernt und auch viel über die Probleme, mit denen die da zu kämpfen haben. Und da auf der Farm, weil es eben keine konventionell betriebene Jagdfarm ist, war es zum Beispiel auch ein Thema, dass Wildtiere durchaus eine Konkurrenz zu den Farmtieren sind und zu den Farmern, weil die natürlich ihre Felder haben, die haben zwei Maisfelder und dann ist es so, die Kudus kommen, die treten alles platt und fressen eben auch den Teil. Die haben genau die gleichen Schäden, die wir hier mit den Wildschweinen haben auf den Feldern, mit den Warzenschweinen. Und du musst dir halt vorstellen, dass, also es ist Futtermais in dem Fall gewesen, aber das ist teilweise die einzige oder fast die einzige Nahrungsquelle, die sie für ihr Vieh haben. Und es kommt natürlich schon sehr darauf an, dass die möglichst viel Ernte machen, wenn die Trockenzeit eben doch ein bisschen härter ausfällt. Und da haben wir auch gelernt, das können wir uns in Deutschland hier, glaube ich, nicht so gut vorstellen, aber die leben halt davon und wenn das Futter aus ist, dann verhungern die Tiere im Zweifel auch und das war schon was anderes und das war ein super interessanter Einblick.
Ja, nein, das ist ja auch so, die meisten Reviere, auch jetzt gerade für, oder die meisten Jagdreviere in Afrika sind eingezäunt, das muss man ja auch so sehen. Das heißt, die meisten Tiere, die dann, wenn eingezäunt sind, haben natürlich dann auch nicht die Möglichkeit, umzusiedeln, dass sie dann, weiß ich nicht, in wie viel entfernte Kilometer laufen können, um dann zum nächsten Wasserloch zu gehen oder dann das zu haben. Und dann sind dann natürlich auch in den Trockenzeiten, wenn nicht viel da ist, entweder verhungern sie oder man macht halt Notfütterung, um den Tieren da vorzubeugen oder zu helfen. Aber ja, ich kann das nachvollziehen, dass wenn die natürlich, du dann dein Vieh dann da drauf hast und du hast dann da auch Schäden, dass das natürlich dann geht es auch dem Farmer dann am Ende des Tages ums Überleben, weil der hat ja die Tiere auch nur auf der Farm, um sich sein Leben zu finanzieren, seiner Familie oder auch den Arbeitern, die dann da sind. Ja, schwieriges Thema.
Raubwild ist dann natürlich auch eine Sache, Schakale. Großes Problem für die Kälber und hin und wieder gibt es da auch Leoparden an der Farm. Also es sind so Sachen, da machen wir uns immer gar nicht so den Begriff von, aber es ist natürlich auch für Farmer weniger schön, einen Leoparden auf der Farm zu haben, wobei wir gelernt haben, sie haben lieber einen Leoparden als einen Rudel Geparden, weil die Geparden eher so wolfsähnlich auf die Jagd gehen und eben tendenziell auch mehr töten, als sie fressen können und der immer Jaguar sagen. Der Leopard lebt eben von dem, was
ist
er...
Ist ja auch ein Aasfresser, also der muss ja nicht jeden Tag... der Gepard reißt halt jeden Tag frisch, ne? Das ist ja das Problem bei dem. Ja, aber kann ich nachvollziehen.
Und die haben ordentlich Springböcke eingebüßt und waren da sehr, sehr unglücklich drüber. Nee, genau. Und ja, dann sind wir ja weitergefahren. Und also auf der zweiten Tour jetzt. Und sind dann irgendwann am Waterberg angekommen. Und da mein Partner Tierarzt ist, ist ja auch immer so ein bisschen, hört man sich auch immer ein bisschen um, wie funktioniert das hier mit dem Wildlife Management? Es geht gar nicht immer nur primär um die Jagd, sondern auch darum, wie funktioniert das hier überhaupt? Wie ist das, werden die Tiere umgesiedelt, Narkose und so weiter? Weil Wildtiermedizin eben auch ein Thema für uns ist. Und daraufhin sind wir auf die Water oder auf die Waterberg Lodge aufmerksam geworden. Die haben Rhinos dort laufen. Und bei denen ist es der Fall, dass die Nashörner wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche ihre eigenen Security-Leute mitlaufen haben. Da hatten wir die Möglichkeit, die auch wirklich einmal zu begleiten und mit denen zu sprechen und zu gucken, was sie tun. Also es ist schon Wahnsinn. Die stehen dann da, haben so ein kleines Mini-MG und laufen da den ganzen Tag mit den Nashörnern mit und haben dann da ihre Schichten. Und wir waren dann da bei so einem Schichtwechsel. Das war schon mal beeindruckend und ein super wichtiger Job. Und sind dann eigentlich erst auf die Idee gekommen, uns da noch so ein bisschen weiter zu informieren. Und darüber sind wir dann zu Namibia Wildlife Protection gekommen. Eine Sicherheitsfirma, aber die beschäftigen sich eben auch mit dem Schutz von Nashörnern insbesondere, aber grundsätzlich eben viel Anti-Wilderei, also Anti-Poaching und betreuen da riesige Gebiete von aneinanderliegenden Farmen. Und es geht eben auch gar nicht mal nur ums Elfenbein, sondern es geht auch um Schlingen, um Falleneisen, die da gelegt werden, eben für die bloße Fleischjagd von der armen Bevölkerung. Da waren wir, glaube ich, 4 Tage und da sind wir wirklich, ich glaube, wir haben uns da irgendwo an irgendeiner Tankstelle getroffen, hatten vorher nur übers Telefon Kontakt. Und auch noch keine große Vorstellung. Und dann hat er uns da abgeholt und dann sind wir hinterhergefahren. Und ich glaube, wir sind eine gute Stunde einfach mitten in den Busch gefahren. Und es war einfach JWD. Es war jenseits jeglicher Zivilisation. Bis wir da irgendwo in so einem Buschcamp angekommen sind. Wir dachten schon so, Gott, also wenn jetzt irgendwas ist, hier findet uns kein Mensch jemals wieder. Ja, ja, und dann haben die beiden uns da mitgenommen, also es waren so die Manager sozusagen und haben uns da alles gezeigt, haben uns gezeigt, wie der Ablauf überhaupt ist, worauf es dort ankommt, wie sie versuchen, Wilderer in diesem riesigen Gebiet zu finden und wie sie versuchen, Wilderer-Camps zu finden, haben uns erzählt, wie es was überhaupt
die Motivation.
Genau, die Motivation, weil es eben einfach, weil die Leute nichts haben auf dem Land und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon in einigen Podcast-Folgen durchaus.
Nein, aber ich sag mal so, es gibt ja davon noch zwei Unterschiede. Es ist ja einmal, wie du es eben gesagt hast, die Fleischjagd, das ist ja für die Leute selber. Und dann gibt es ja auch nochmal das Elfenbeinpoaching. Das Elfenbeinpoaching muss man auch einfach mal ehrlich sagen, wir waren ja jetzt gerade in Südafrika, haben da einen ganzen Film drüber gemacht, der kommt, jetzt müsste er auch demnächst dann rauskommen. Und da ist auch einfach, es ist halt völliger Wahnsinn, dass man für einen Fingernagel, der nachwächst, die Tiere umbringt. Aber ja, ich glaube, das braucht man nicht nochmal diskutieren, wie doof die asiatische Bevölkerung ist, dass sie da ein Potenzmittel von dem Zeug glaubt. Insofern alles gut. Aber mit der Fleischjagd ist halt so, dass da auch, oder mit der illegalen Fleischjagd, das ist natürlich auch immer ein Problem, gerade was Education angeht mit den Leuten. Das fängt halt von klein auf an, dass man den Leuten halt auch vermittelt, dass diese Tiere eine wichtige Ressource sind und dass man auch damit Geld verdienen kann, ohne das Tier umzubringen, indem man es beschützt. Wie die Leute das ja von der Wildlife Protection ja auch machen, die haben ja auch bezahlte Jobs und töten die Tiere nicht. Insofern ist das auch immer eine interessante Geschichte und ist ja auch gerade in Bezug auf unsere ganzen Jagdorganisationen, SCI, CEC, was es alles gibt, dahin auch immer ein wichtiges Thema, da was vor Ort zu machen und den Farmern und den ganzen Leuten dann natürlich auch zu helfen. Aber am Ende des Tages sind die Farmer natürlich da auch so ein ganz kleines bisschen auf sich selber gestellt und die müssen da sehr, sehr viel Arbeit leisten, damit das auch nicht gemacht wird. Du hast eben über Schlingen gesprochen. Wir waren schon mit dabei, wo wir Tiere in Schlingen gefunden haben, die verendet sind. Tiere, die noch ja, die noch halb am Leben waren, weil sie mit dem Gliedmaßen da reingekommen sind, alles schon gefunden. Und ist ein krasses Thema. Und ich glaube auch, dass da in Afrika, jetzt vielleicht nicht so sehr in Namibia, aber in anderen Regionen von Afrika auch richtig Krieg praktisch da zwischen Wildlife Protection und Poachern ist. Und das am Ende des Tages ja auch eine richtig kranke Situation einfach ist.
Aber ungefähr so war das da auch. Wir haben ein kleines Interview geführt mit einem der Ranger. Und die haben, also es fehlt denen so ein bisschen an Technik. Er hat halt seine Pumpgun. Und die verlassen sich darauf, dass sie Fußabdrücke finden, die sie zurückverfolgen können zu Wilderer-Camps. Und wenn sie Glück haben, finden sie die halt rechtzeitig. Ansonsten, wie du eben gerade schon gesagt hast, Tiere, die dann eben schon verendet sind in Schlingen. Es wird sehr viel mit Hunden gejagt. Und ja, sie haben ein Flugzeug, glaube ich, was sie kreisen lassen können. Aber diese riesigen Landflächen, das ist natürlich auch Glückssache, ob du da jetzt was findest oder nicht. Und die Aktivitäten aufzudecken alleine, das ist schon wirklich schwierig für die. Weil alles, was natürlich, die Überfälle passieren eher nachts. Und da richtig zu reagieren, es überhaupt rechtzeitig zu erkennen, das ist da zum Beispiel ein großes Thema. Und was ich ganz cool finde, die haben so eine Art Bootcamp eingerichtet. Das heißt, als Volunteer kannst du da hin und machst dann, ich glaube, 3-Wochen-Kurse sind das, bin mir gerade nicht ganz sicher, aber kannst dich da sozusagen zum Ranger ausbilden lassen und machst da einmal das ganze Programm mit durch und lernst das alles. Und so wirst du auch an das Thema herangeführt. Du arbeitest da einmal richtig hart im Sand, lernst mit den Waffen umzugehen, machst da diese ganzen Patrouillen mit. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Art, junge Leute an das Thema heranzuführen. Natürlich, du bist nicht reell wirst nicht in eine gefährliche Situation gebracht. Aber du wirst schon, dir wird einmal gezeigt, wie das Leben da aussieht. Und das ist auch die Ausbildung, die die Ranger, die dann nachher letztlich arbeiten, auch absolvieren. Und das ist schon, war auch ganz interessant.
Also wir haben das ja jetzt auch zum Beispiel gerade in Südafrika gesehen. Die sind ja auch da wirklich 24 Stunden unterwegs, wie du das auch gerade gesagt hast. Freunde von mir bei Mount Etio, die haben das gleiche Problem. Die sind jetzt gerade in einer Konferenz sind die in Usbekistan, in Samarkand, da ist gerade die ich weiß gar nicht, welche, was da ist, ich glaube Face hat da gerade zwei Wochen Konferenz, wo es darüber geht, aber ich bin mir auch gerade nicht hundertprozentig sicher, welches ist, also nagelt mich nicht fest. Ich glaube, da gibt es halt viele Möglichkeiten, was man dagegen tun kann und wie man dagegen vorgeht, aber ich finde das auch gut, was du gerade sagst, dass so ein Bootcamp, was gemacht wird, das auch ganz gut ist und natürlich auch, dass man da in Social Media drüber berichtet, darüber aufklärt, selbst die afrikanische Bevölkerung, wo man nicht glauben würde, dass man dort Handyempfang hat, die haben komischerweise alle ein Handy, das ist auch ein ganz, ganz suspektes Ding, kein Essen, kein Trinken, aber ein Handy haben. Aber ja, darüber diskutieren wir auch nicht, wie das möglich ist. Und sind auch ganz viel bei Instagram und TikTok unterwegs und gucken sich da auch ganz viel an. Und ich denke, dass man da auch relativ viel machen kann und auch gerade in den Schulen und in den Klassen darüber spricht und auch darüber dann zum Beispiel solche Leute von Namibia Wildlife Protection dann auch mal in die Schulen schickt, weil da fängt es ja schon an. Das ist ja da schon das Doktrin, was einem dann eingepflanzt wird, dass man das nicht tun soll und all sowas. Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Das Land ist ein bisschen rückläufig, was Technik angeht. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt in den nächsten Jahren da auch nochmal mit der Aufklärung da viel bringen wird. Du hast eben gesagt, denen fehlen die technischen Hilfsmittel. Vielleicht könntest du da nochmal drauf eingehen, was denen das bringen würde, wenn die das hätten.
Zum Beispiel dadurch, dass die Aktivitäten hauptsächlich nachts stattfinden, wäre es für die dort natürlich wahnsinnig hilfreich, Wärmebild zu haben, Handgeräte oder eine Wärmebilddrohne, einfach um große Gebiete abglasen zu können oder abfliegen zu können und um einfach schnell, gerade so an den Zäunen, an diesen ganzen Kilometern von Zäunen, Aktivitäten festzustellen, rechtzeitig. Und Taschenlampen, alles, was eben die Nachtjagd oder die Nachtsicht erleichtert. Für die ist es einerseits super teuer und fast unerschwinglich, andererseits ist es auch super schwierig, Technik einzufliegen, weil es immer über Südafrika eingeflogen wird. Es ist für die auch einfach schwer, überhaupt daran zu kommen. Das haben wir festgestellt, als wir bei unseren Freunden da waren und da eben mit dem Vorsatz gejagt haben, hat eine Schraube gefehlt, um das Vorsatz, für den Adapter fürs Vorsatz. Und da haben wir, glaube ich, eine Woche drauf gewartet. Und so kam das dann eben auch, dass wir in die Farmarbeit involviert waren, weil wir dann ein bisschen länger als geplant den Urlaub gemacht haben. Aber da hast du erstmal gemerkt, wie schwierig das ist, teilweise an kleine Ausrüstungsteile zu kommen. Und ja.
Auch wenn man da Munition wieder laden möchte und solche Sachen, das ist alles mit sehr, sehr viel Planung Monate vorher verbunden, wenn man da auch an die richtigen Teile kommen möchte. Aber ja, es ist halt Afrika, ne? Ist halt nicht so wie in Europa, wo du bei Amazon bestellst und am nächsten Tag ist es da und dann klingelt einer und hat ein Paket für dich, sondern es ist halt, mit, weiß ich nicht, 500 Kilometer zum nächsten Dorf oder zur nächsten Stadt fahren. Ich weiß nicht, wie weit ihr von Windhoek weg wart, aber ich nehme mal an, dass es nicht in der Stunde da drumherum war. Ja, und es gibt den Outdoor-Laden in Windhoek, der hat auch, glaube ich, relativ viele Sachen, aber billig ist es auch nicht. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Also wenn man denkt, dass man das da irgendwo günstiger bekommt, ist auch nicht so.
Nee, das haben wir dann nämlich auch festgestellt. Und ja, wir waren 4 Stunden weg von Windhoek, also... Okay. Ja. Das fuhr auch keiner zufällig einmal nach Windhoek und naja, so haben wir dann gewartet. Was ich super interessant finde, in Namibia ist der Wildtierschutz ja, oder die Wildzahlen, die Wildpopulationen sind ja super stabil eigentlich inzwischen in Namibia. Von, ich würde mal sagen, sehr vielen Tierarten oder fast allen Tierarten, zumindest von allen bejagbaren Tierarten. Und ich habe mich neulich mit einer guten Kollegin unterhalten, die kommt aus Kenia. Und dann stellt man ja ganz zufällig oder einfach ganz natürlich seine Vergleiche. Was ist deine Erfahrung? Was ist meine Erfahrung? Und Kenia ist ein wunderschönes Land. Und dann dachte ich, wow, wäre auch super schön, dieses Land zu bereisen. Und dann dachte ich, vielleicht ist es möglich, das Land jagdlich kennenzulernen. Hab mich dann belesen und sie sagte auch so, ich glaube, Jagd ist gar nicht, also sie hat mit Jagd nichts zu tun. Sagte dann aber auch, ich glaube, Jagd ist gar nicht möglich in Kenia. Und dann habe ich mich ein bisschen belesen und bin dann eben auch darauf gekommen, in Kenia ist aber Wilderei ein riesig großes Thema. Genau. Was sehr interessant ist, Namibia hat ja, glaube ich, so 2,7 Millionen Einwohner auf die ganze Landesfläche. Und ich glaube, in Kenia sind es so knapp 60 Millionen, auf jeden Fall deutlich mehr. Und ich glaube, Kenia ist ungefähr 2/3 so groß wie Namibia, auf jeden Fall ein bisschen kleiner, hat natürlich viel mehr Landwirtschaft und die Tiere sind dort natürlich Konkurrenz, weil sie Landfläche mit abweiden, weil sie Ernten im Zweifel kaputt machen und Raubtiere sind natürlich auch ein Problem für Farmtiere und für Menschen und dann natürlich so die Lebensraum, also der Lebensraum wird kleiner und die Tiere werden verdrängt und der verlagert sich und dadurch, dass die Jagd dort verboten ist, hat auch niemand irgendwie den Anreiz, diese Tiere zu schützen. Und jeder entledigt sich seiner Probleme da so ein bisschen selber und spricht nicht drüber.
Ja.
Und die Populationen sind wahnsinnig eingebrochen. Und Kenia ist ja ein so gesehen schon zivilisierteres Land als Namibia, ohne das jetzt überhaupt irgendwie komisch zu meinen. Und da funktioniert der Artenschutz halt weniger gut, weil es eben nicht funktioniert, wenn nur der Fototourist kommt.
Weil das Tier keinen Wert hat.
Weil das Tier keinen Wert hat, genau. Und ich finde den, wenn man sich das so anschaut, finde ich es einfach super spannend, weil ja viele Jagdgegner ist ja immer das gleiche Thema. Ja, das Tier muss seinen Wert haben, aber das beweist eben so gut, dass das Tier wirklich seinen Wert braucht, ansonsten verschwindet es. Und die haben wahnsinnig hohe Artenvielfalt, die Big Five kommen davor und es ist eigentlich super, super schade, dass es so ist.
Ich glaube, das, was ich davon auch weiß, ist, dass das größte Exportland für Elfenbeinprodukte ist, ohne dass da Jagd oder das erlaubt ist. Also das ist total interessant. Also muss ja irgendwo herkommen und dass es halt durch die Wilderei gefördert wird. Also ja, deswegen kann man ja auch sehen, zum Beispiel anhand Botswana, was Botswana hat ja auch die Jagd gestoppt, hat jetzt die Jagd wieder eingeführt. Und was die Jagd da bringt, es gibt sehr, sehr viele gute Fallbeispiele darüber und ich glaube, dass auch dass die Jagd, wenn die vernünftig gemacht wird und gerade auch Namibia die Ausbildung überhaupt als Berufsjäger dort arbeiten zu dürfen oder Gäste führen zu dürfen, ist so, so komplex, dass das auch dann am Ende des Tages angewandter Naturschutz ist.
Absolut.
Ja.
Und ich finde es halt spannend, die Farmen, die das Ganze konventionell betreiben. Jagdfarmen sind auch sicherlich noch anders organisiert als jetzt die kleinen Livestock-Farmen, die halt von Rindern, Schafwirtschaft und so weiter leben. Da ist es sicherlich, da ist das hat das Tier sicherlich einen geringeren Wert als auf den Jagdfarmen, auch für die Arbeiter, ob sie jetzt mit dem Tier und mit der Jagd Geld verdienen oder eben nicht. Großer Unterschied. Ich glaube auch, dass es da innerhalb von Namibia noch große Unterschiede gibt, je nachdem, wie die Farmen dort geführt werden. Und also ich glaube da...
Auf jeden Fall.
Ja.
Also da gibt es halt alles, aber ja, es ist, wie du es halt gerade sagst, es gibt die Profis, die praktisch nur Jagd machen und die, die halt Jagd noch nebenbei anbieten. Aber bei haben beide seine Vorzüge. Und ja, ich denke, Namibia ist auch sehr, sehr vielfältig, auch gerade wenn du in Caprivi hochgehst und da halt alles Big Five open ist. Du siehst Büffel den ganzen Tag, du siehst Hippos den ganzen Tag, Krokodile, Elefanten, aber es ist halt auch wesentlich gefährlicher, ne? Muss man halt auch ehrlich sagen.
Auf jeden Fall. Aber Caprivi habe ich auch noch auf der Liste, da kannst du deutlich mehr Geschichten erzählen, aber würde ich auch wahnsinnig gerne nochmal hinreisen, vielleicht.
Du hast ja gesagt, du kommst noch nach Dortmund, kann ich auch gerne noch ein, zwei Leute vorstellen, die im Caprivi da ansässig sind, dann kannst du dich mit denen mal darüber unterhalten.
Sehr
aber
gern.
Caprivi ist auf jeden Fall mega. Du, in Deutschland warst aber auch noch jagen, oder?
In Deutschland war ich auch noch jagen.
Yeah. Erzähl noch mal ein bisschen was noch da drüber.
Wir haben einen Begehungsschein ganz bei uns in der Nähe zu Hause und haben die Möglichkeit auch hin und wieder bei Freunden mitzujagen, hauptsächlich auf Sauen, hin und wieder auch auf Rehwild oder Raubwild. Also ganz wie in vielen Revieren, denke ich. Wir selbst jagen in einem Naturschutzgebiet. Und da ist die Jagd tatsächlich ein bisschen anders. Also wir dürfen zum Beispiel keine Wildkameras aufstellen. Wir dürfen keine Kirrungen anlegen. Also es ist eher eine sehr ursprüngliche Jagd. Und für mich als Jungjägerin ist es auch eher schwierig. Du musst wirklich gucken, wo sind die Wechsel frisch? Wo sind sie in letzter Zeit häufiger gewesen? Also du lernst dein Revier ganz anders kennen und hast es sicherlich häufiger schwerer Beute zu machen als irgendwo, wo du dich auf dem Hochsitz sitzt, wo du weißt, okay, hier kommen sie um 18 Uhr vorbei oder um 22 Uhr. Aber das macht die Jagd auch sehr besonders. Und ja, also ich lerne wahnsinnig viel dabei als Jungjägerin, weil es eben nicht so aus dem Buch die Jagd ist, sondern man erarbeitet sich sehr viel selbst. Man muss das Wild anders verstehen, lernen und ja, aber dazu im Kontrast eben noch die Jagd bei Freunden, wo man auch immer Hilfestellung bekommt und immer einen Ansprechpartner hat, das ist natürlich super viel wert. Und
das verbindet ja auch.
Absolut. Und also, es ist immer schön, danach wird gegrillt, meistens. Und
man lernt ja auch immer neue Leute kennen, das ist ja auch, glaube ich, das Tolle an dem Ganzen, dass es halt immer weitergeht. Man lernt, wenn man dann hier mal da ist, dann lernst du da wieder jemanden kennen und das zieht einen dann auch in jeden Fleck in Deutschland mal dann irgendwann hin. Und ich glaube, dass man sich da so auch über die Jagd ein ganz cooles Netzwerk von netten Menschen auch auf jeden Fall aufbauen kann.
Auf jeden Fall. Und jetzt zur Zeit, wo die Bewegungsjagden ist, ist das natürlich nochmal was anderes. Da lernt man auch irgendwie plötzlich Leute kennen, ganz unverhofft. Beim Schüsseltreiben sagt, ach, wir haben noch einen Platz, ihr könnt doch zum Druckjagd kommen. Hatten wir dieses Jahr und haben da ganz tolle Menschen kennengelernt und echt Freundschaften geschlossen. Und es ist einfach super schön.
Kann ich nur unterschreiben. Also Jagd ist auf jeden Fall auch ein sehr gut, sehr, sehr gutes Tool, um Leute kennenzulernen und Networking zu betreiben, muss man auch mal ganz ehrlich sehen. Und macht auf jeden Fall auch einfach Spaß. Und es ist halt so facettenreich. Habe ich auch schon tausendmal diskutiert. Du hast wirklich vom Frittieren über die Leute, die gerne Enten jagen oder Fasanen jagen, bis hin zur Drückjagd oder die Hirsche jagen. Und so lernt man eigentlich da alles kennen und das ist auch immer cool.
Absolut. Und das eben im Zweifel auf dem ganzen Globus. Ja. Also du lernst andere Leute kennen, du lernst andere Völker kennen. Also es ist ja Wahnsinn, wie dich das so in die Gesellschaft bringt, in unterschiedliche. Und wie viel du von der Welt sehen kannst über die Jagd, weil du eben nicht nur die Touri-Spots abklapperst.
Bin auf jeden Fall mal gespannt, was du, wenn du das nächste Mal in Namibia bist, zu berichten hast. Würde dich dann auch sehr gerne nochmal einladen, dass du nochmal vorbeikommst, wenn du dazu Lust hast. Und ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier warst und das heute auch so präsentiert hast. Ich finde das ganze Thema auch immer spannend, auch gerade mit Namibia. Wildlife Protection liegt mir auch da sehr am Herzen und deswegen fand ich das ganz cool, dass du da auch einfach mal aus erster Hand drüber gesprochen hast, für jemanden, der das dann auch mit vor Ort mit erlebt hat.
Ja, ich finde, so kann man einfach einen Beitrag leisten, vor allem einen sehr sinnvollen Beitrag. Und genau, also vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön.
Und komm gern wieder.
So machen wir das.